Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir haben den Wochenspruch heute schon gehört für die neue Woche und ich möchte diesen Bibelvers nochmal aufgreifen. Gebt eure Sorgen an Gott ab, denn Gott sorgt für euch. So eine Ermutigung tut gut, vor allem wenn da Fragen und Herausforderungen. Etwas die Kraft raubt. Werft eure Sorge auf Gott. Das hat ja auch die kanaanäische Frau getan, von der wir in der Schriftlesung gehört haben. Die Frau aus Kanaan hat Jesus gebeten, ihre Tochter zu heilen. Sie gehörte nicht zum Volk Israel. Und trotzdem hat sie darum gekämpft, gehört zu werden, gesehen zu werden. Und sie hat ihren wunden Punkt, das, was sie bewegt, ihre Sorge, hat sie Jesus gebracht. Und letztendlich wurde sie auch gehört. Ich weiß nicht, ob du so einen wunden Punkt hast, der dich beschäftigt oder der immer mal wieder auftaucht. Vielleicht auch so die Frage, warum werden andere immer gesehen oder die Wünsche und Sehnsüchte von anderen werden erfüllt und ich gehe leer aus. Manche erleben das vielleicht in ihrem Beruf, dass andere die Berufung erleben und Erfüllung in ihrem Beruf. Und ich gehe schon 30 Jahre zur Arbeit und sehne mich nach dieser Erfüllung. Oder ich wünsche mir einfach nur gesund zu sein. Warum geht es mir nicht so wie allen anderen? Wir Menschen erfahren Verletzungen im Leben. Und manche haben innerlich schon schwere Kämpfe im eigenen Leben gekämpft. Und manche Wunden tragen wir ja bis heute mit uns. Diese Verletzungen, die wir haben, die hängen ja manchmal auch mit den Sehnsüchten zusammen, die wir im Leben haben. Und heute beschäftigen wir uns in der Predigt mit einem Menschen, der Verletzungen und Wunden kennt. Es geht um einen Mann, der auch einen wunden Punkt hat. Oder genauer gesagt mehrere wunde Punkte. Und dieser Mann hat sich zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens gefragt, wann werde ich denn mal gesegnet? Wann werden meine Wunden mal geheilt? Wann werden meine Sehnsüchte erfüllt? Und wir steigen ein in die Geschichte von Jakob. Über Jakob können wir im Alten Testament im ersten Buch Mose viel erfahren. Und wir tauchen jetzt in seine Familiengeschichte ein. Rebekka, Jakobs Mutter, und Isaak, Jakobs Vater, bekommen Zwillinge. Bei der Geburt kam zuerst Jakobs Bruder Esau zur Welt und danach Jakob. Jakob ist also als Zweiter geboren und damit schneidet er im damaligen System schon mal schlechter ab. Denn damals war das so, wer als Erster geboren wird, bekommt das Erstgeburtsrecht. Als Erstgeborener bekommst du den Segen Gottes, durch den Vater zugesprochen, und bei der Verteilung des Erbes bekommst du mehr. Das heißt, der Erste bekommt 2/3 des Erbes, Jakob steht also nur 1/3 zu. Diese Chancenungerechtigkeit, die steht über Jakobs Leben, dafür kann er gar nichts. Und durch Chancenungerechtigkeit können Verletzungen entstehen. Vielleicht, weil du das Gefühl hattest, deine Eltern haben deine Geschwister mehr gesehen oder sich mehr um deine Geschwister gekümmert als um dich. Und das vielleicht nicht mal absichtlich. Aber trotzdem setzt sich manchmal in der frühen Kindheit der Eindruck durch, ich bin nicht so wichtig wie die anderen. Bei Jakob kam das dazu, dass er von seinem Vater nicht so gesehen wurde wie sein Bruder Esau. In 1. Mose 25 steht, Esau kannte sich mit der Jagd aus, weil Isaak, der Vater, gerne Wild aß, liebte er Esau. Jakob dagegen, der bei den Zelten blieb, der eher als ruhig beschrieben wird, Jakob wurde nicht so gesehen von seinem Vater. Und wenn ein Elternteil deinen Bruder oder deine Schwester bevorzugt hat oder das Gefühl da war, ich bin immer erst an zweiter Stelle, dann kann sich eine Verletzung, eine Wunde entwickeln, die sagt, ich bin nicht gut genug und ich werde nie genügen, egal was ich tue. Kinder, die das erleben, die versuchen schon im frühen Alter, ja, Verhaltensweisen zu entwickeln, andere Weisen zu finden, um dem Elternteil zu gefallen. Vielleicht, ich werde jetzt richtig viel leisten, ich helfe im Haushalt mit oder ich bin richtig gut in der Schule, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder ich steche durch eine andere Art und Weise heraus, um die Aufmerksamkeit meiner Eltern zu bekommen. Und vieles, was wir Kinder ja als Lebensstrategien entwickelt haben, um geliebt und angenommen zu sein, das haben wir ja unbewusst gelernt. Wenn wir heute uns auf der Arbeit oder zu Hause oder in Freundschaften, in Beziehungen, wenn wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dann wissen wir ja nicht immer gleich, warum das so ist. Jakob jedenfalls hat als Erwachsener seinen Zwillingsbruder Esau ausgetrickst und ihm durch ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht abgekauft, damit er zumindest etwas mehr Stellung hat, mehr Erbe. Irgendwie muss man das ja kompensieren, wenn der Vater einen nicht sieht oder man nicht die gewünschte Aufmerksamkeit bekommt. Seine Mutter Rebekka übrigens, die liebte ihren jüngeren Sohn Jakob. So lesen wir das auch in 1. Mose 25. Und nun war das so, als die beiden älteren Brüder, als die Brüder älter geworden sind, dass der Vater Isaak irgendwann merkte, dass er sterben würde bald. Er war alt geworden, er konnte kaum noch sehen. Und vor seinem Tod möchte er als Vater natürlich seinem älteren Sohn den Segen Gottes zusprechen, wie das zur Familienordnung damals gehörte. Der Segen Gottes, also Gutes in Gottes Namen zusprechen. Damals gehörte dazu auch, dass der Vater seinem ältesten Sohn Wohlergehen, Familie und Macht wünschte. Und als dann die Zeit gekommen war, dass Esau, der Ältere, dem Vater Isaak noch ein schönes Essen mit Wildfleisch zubereitete, um danach den Segen Gottes zu bekommen, da greift die Mutter Rebekka plötzlich in die Familienordnung ein. Sie hilft Jakob, dem jüngeren Sohn, ein Essen für den Vater zuzubereiten und hilft ihm dadurch, den Segen zu erschleichen. Und damit der fast blinde Vater Jakob für den Esau hält, legt Rebekka dem Jakob Tierfelle um, damit der fast blinde Vater hinter dieser Haut die Haut Esaus vermutet. Jakob wird also zum Betrüger, indem er sich für Esau ausgibt. Und er belügt seinen Vater. Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Situation zwei Herzen in Jakobs Brust schlagen. Vielleicht einerseits die Stimme: Du hast den Segen verdient, dein Vater hat dich doch nie gesehen. Und jetzt kriegst du auch mal ein bisschen Segen. Und die andere Stimme: Mach das nicht, mach dich doch nicht zum Betrüger. Auch wenn dein Vater dich verletzt hat. Aber Jakob erschleicht sich den Segen. Und damit hält er auch fest an den Erwartungen, die seine Mutter Rebekka an ihn hat. Sie will wohl nur das Beste für Jakob. Und Jakob, der tut, was seine Mutter von ihm will. Sowas kann auch die Folge sein, wenn man in der Familie nicht gesehen wurde. Wenn man den Eindruck hat, ich bin nicht gut genug und ich werde nie genügen. So wie Jakob das wahrscheinlich seinem Vater gegenüber empfunden hat. Dann kann darauf folgen, dass du immer das tust, was andere wollen, die Ansprüche und Bedürfnisse anderer erfüllen. Irgendwie zu genügen. Ein weiterer Wunderpunkt folgt jetzt darauf, dass Jakob sich den Segen seines Vaters erschlichen hat. Nicht nur der Vater Isaak ist stinksauer, als das herauskommt, sondern auch Esau, der Bruder, ist voller Hass und Wut, als er das hört. Er will Jakob umbringen. Machtkämpfe, Konflikte, Streit, das gab es auch schon damals in Familien. Die Mutter Rebekka erfährt von Esaus Racheplänen und rät Jakob zu fliehen, weg von der Familie, weg von der Heimat, bis sich Esaus Zorn gelegt hat. Jakob wird also zu einem, der die Flucht ergreift. Weglaufen statt Angriff, das ist ein Muster, das Jakob auch irgendwie prägt, ein Wunderpunkt. Auf der Flucht begegnet Jakob Gott und er erlebt, dass er nicht allein ist Und Jakob wird sogar gesegnet von Gott. Fern von seiner Heimat, bei seinem Onkel Laban, findet Jakob dann seine Ehefrauen Rahel und Lea. Und auch dort erfüllt er wieder die Ansprüche anderer. Er dient seinem Onkel Laban 20 Jahre lang. Und er passt sich immer wieder den Ansprüchen und Erwartungen seines Onkels an, um irgendwie zu genügen. Trotz aller Ansprüche des Onkels erlebt Jakob aber auch immer wieder, wie Gott ihn beschenkt, wie Gott bei ihm ist, ihm Wohlstand und Familie schenkt. Und auch das Fluchtmuster begegnet Jakob wieder. Als er merkt, dass er und sein Onkel Laban nicht mehr gut miteinander klarkommen, dann nimmt er seinen neuen Besitz, die Kinder, die Frauen, alles, was er hat, nimmt er mit und er flieht wieder. Diesmal Richtung Heimat. Wir sehen also in der Geschichte von Jakob nicht nur einen wunden Punkt, sondern viele Punkte, viele Verletzungen, die Jakob geprägt haben und zu bestimmtem Handeln getrieben haben. Der Eindruck, ich bin nicht gut genug, ich werde nie genügen. Sich immer wieder anzupassen und die Erwartungen, Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Dadurch kommt es auch zu Betrug und zu Hass in der Familie. Und das Fluchtmuster, lieber weglaufen und fliehen, statt sich dem Kampf, dem Konflikt zu stellen. Jakob kennt wunde Punkte und gleichzeitig hat er sich in dieser Zeit von Gott getragen gefühlt. Gott hat ihm so viel geschenkt, viele Kinder, viel Reichtum, Schafe, Ziegen. Aber diese wunden Punkte, die haben Jakobs Identität geprägt, zutiefst. Jakob, der zweitrangig ist. Jakob, der Betrüger. Jakob, der Wegläufer, der flieht. Auf dem Heimweg in seine Heimat hat Jakob dann ein Schlüsselerlebnis. Und wir müssen uns klar machen, was für eine krasse Entscheidung Jakob da getroffen hat. Er zieht mit seiner Familie und mit den Kindern und mit seinem ganzen Besitz zurück in die Heimat seinem Bruder Esau entgegen. Und er weiß nicht, ob Esau ihn noch genauso hasst wie vor 20 Jahren. Jakob zieht mit seiner Familie in eine ungewisse Zukunft. Und auf diesem Weg erlebt er, wie ein Wunderpunkt zu einem Wunderpunkt wird. Jakob übermittelt seinem Bruder Esau die Nachricht, dass er mit seiner Familie auf dem Weg nach Hause ist, zu ihm. Und dazu schickt er Geschenke in Form von Ziegen und Schafen mit, damit sein Bruder nicht mehr so wütend ist auf ihn. Auf dem Weg muss Jakob mit seiner Familie und den restlichen Schafen und Ziegen dann an einer flachen Stelle den Fluss Jabbok überqueren. Und das Ganze, das Setting könnte nicht spannender sein, denn es passiert nachts im Dunkeln. Er schickt alle anderen voraus und bleibt allein zurück auf der anderen Seite des Ufers. Und ich lese uns aus dem Predigttext aus 1. Mose 32, die Verse 25 bis 27. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er, lass mich los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete, ich lass dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Was für ein Erlebnis mitten in der Nacht. Jakob kämpft und ringt mit jemandem in der Dunkelheit und das klingt ja schon bedrohlich und gefährlich, aber Jakob lässt sein Gegenüber nicht los. Dieser Kampf, dieses Ringen am Jabbok-Fluss, es ist eine Bibelstelle, die so manche Fragezeichen hinterlässt. Im Text ist nicht beschrieben, mit wem Jakob da genau kämpft oder warum dieser Kampf überhaupt stattfindet. Alles, was wir wissen, ist, dass Jakob hier mit jemandem ringt und von diesem jemand Gottes Segen einfordert. Und im Rückblick sagt Jakob über diese Situation, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Deshalb finde ich das spannend, dieses Erlebnis aus Jakobs Sichtweise zu sehen. Wenn wir uns nochmal vor Augen halten, was Jakob alles an Verletzungen in seinem Leben erlebt hat und zu welchem Verhalten ihn diese Wunden auch bewegt haben, dann fällt zuerst einmal auf, Jakob, der weggelaufen ist, der ja dieses Fluchtmuster in sich hat, lieber fliehen, als andere zu konfrontieren. Dieser Jakob stellt sich dem Kampf. Jakob läuft nicht wieder weg, nein, er ringt, er kämpft und er lässt nicht los. Und in dieser Hinsicht ist dieser Kampf am Jabbok für Jakob befreiend, weil Jakob endlich aus seiner Rolle aussteigt, aus diesem Fluchtmuster aussteigt. Und er stellt sich nicht nur dem Kampf und seinem Gegenüber, sondern er stellt sich auch seiner Vergangenheit. Er stellt sich den Verletzungen, dem Hass, dem Fluchtmuster, dem Nicht-Gut-Genug-Sein. Er ringt damit. Und Jakob beschreibt das im Nachhinein so, dass er Gott an diesem Ort begegnet ist. Das heißt, Jakob ringt hier auch mit Gott. Und damit entscheidet sich Jakob, ich will nicht mehr oberflächlich unterwegs sein, sondern ich gehe da an meine Wunden ran. Und ich ringe mit Gott, ich fordere diesen Segen ein, den ich mir so sehr wünsche. Diesen Segen nicht mehr fliehen zu müssen, sondern eine Heimat zu finden. Diesen Segen Versöhnung mit meinem Bruder Esau zu erleben. Jakob ist konfrontiert mit seinen Verletzungen und Wunden. Und er erlebt an diesem Ort, wie aus einem wunden Punkt ein Wunderpunkt wird. Denn Jakob erlebt tatsächlich Gottes Segen, den er einfordert. Und ich lese aus Kapitel 32 die Verse 28 bis 30 vor. Der andere fragte Jakob, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Da sagte der andere, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat, sag mir doch deinen Namen. Er erwiderte, wozu fragst du noch nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob bekommt in der Dunkelheit Gottes Segen und er ist komplett verändert. Er bekommt einen neuen Namen, eine neue Identität, nicht mehr Jakob, sondern Israel soll er heißen. Und ja, die wunden Punkte haben Jakobs Identität geprägt. Zweitrangig, Betrüger, die Bedürfnisse anderer erfüllen, nicht genug sein. Aber auch die Wunderpunkte haben Jakobs Identität nachhaltig geprägt. Das Geschenk einer großen Familie, Wohlergehen und besonders Jakob, der sich dem Kampf stellt, der sich seinen eigenen Wunden und seiner Vergangenheit stellt, der um den Segen ringt, der Gesegnete, der gesehen wird. Jakob erlebt, ich darf ich selbst sein mit all meinen wunden Punkten, die zu meiner Geschichte gehören und auch mit all den Wunderpunkten, die zu mir gehören. Und genauso meine Identität geprägt haben. Ich darf ich selbst sein und Gott segnet mich. Jakob erlebt, wie ein Wunderpunkt zu einem Wunderpunkt werden kann. Und das verändert seine Perspektive. Und um das nochmal bildlich zu sehen, habe ich euch zwei Fotos mitgebracht, die ich bei uns im Deisterwald in Basinghausen gemacht habe. Auf dem ersten Foto sieht man, wie vorne die Pflanze oder der Baum scharf ist und alles hinten ist verschwommen. Und auf dem Foto daneben sieht man, wie vorne alles verschwommen ist und hinten ist es scharf gestellt. Es ist der gleiche Ausgangspunkt, aber zwei verschiedene Bilder. Es kommt auf die Perspektive drauf an. Lieber verschwommen und oberflächlich durchs Leben gehen und vor den Wunden weglaufen, sich ablenken? Oder stelle ich mich so wie Jakob dem, was da ist an inneren Kämpfen, an Wunden? Und wage ich mich da mit Gottes Hilfe dran? Fragen wir Gott nach der Unterstützung, wenn wir unseren Blick auf die Verletzung richten, die da sind? Jakob hat mit Gott gerungen und er hat erlebt, wie ein Wunderpunkt zu einem Wunderpunkt geworden ist. Für Jakob bedeutete das Wunder und den Segen, den er erlebt hat: Ich stelle mich meinem Fluchtmuster, meinen Wunden und ich laufe nicht mehr weg, sondern ich stelle mich dem Konflikt. Und das bedeutete für Jakob auch: Ich darf mit Gott ringen. Ich darf mit Gott kämpfen und Gott ist da. In meinen Kämpfen ist Gott da. Wenn ich mich meinen Wunden und Verletzungen stelle, dann ist Gott da. Und Jakob hat erlebt, Gott segnet mich. Nicht weil Jakob mit ihm gerungen hat, sondern Gott segnet ihn einfach so. Das eine bedingt nicht das andere, sondern es ist ein Nebeneinander, ein Und. Gott ist da und ich darf mit ihm ringen und er segnet mich. Was bedeutet Segen für dich? Wo hat Gott dich gesegnet, dir Gutes getan? Wo hat Gott dich gesehen? Jakob erlebt den Segen darin, dass er nicht mehr fliehen muss, dass er kurz darauf die Versöhnung mit seinem Bruder Esau erlebt, dass Wunden aus der Vergangenheit zu Wundern werden. Das Wunder der Versöhnung, das Wunder, ich darf sein, so wie ich bin. Das Wunder, ich stelle mich meiner Vergangenheit und Gott ist da. Ein Wunderpunkt wird zu einem Wunderpunkt. Diese Erzählung vom Kampf am Jabbok-Fluss, die endet mit den Worten: Als Jakob den Ort Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verrenkten Hüfte. Das Ringen, der Kampf hatte Spuren hinterlassen. Jakob hat einen Schlag auf die Hüfte bekommen, sodass er jetzt hinkt. Und manchmal erleben wir auch heute, dass nicht gleich alles perfekt ist, wenn wir Gottes Wirken erleben, oder dass nicht gleich alles wunderbar ist, zumindest nach unserer Sichtweise, sondern es ist vielleicht eher anders als erwartet. Aber dafür ist es echt und ehrlich. Wenn ich nur oberflächlich unterwegs bin, dann kennt keiner wirklich mein Herz oder was mich bewegt. Und die meisten Wunden heilen doch am besten, wenn wir nicht nur oberflächlich noch mehr Pflaster draufkleben. Wenn wir uns auf das Ringen und einlassen und uns Gott gegenüber öffnen, dann können wir unseren Fragen und den Zweifeln tiefer nachgehen, das, was uns bewegt. Und darin erleben, wie Gott uns auf besondere Weise begegnet. Wie Gott uns Wunder erleben lässt. Jakob geht hinkend in den neuen Morgen, aber er geht als Gesegneter. Jetzt sieht man auch außen eine Verletzung. Jakob muss die Wunde nicht mehr verstecken oder verdrängen, weil er hat ein Wunder mit Gott erlebt. Und wenn Gott uns anders begegnet als erwartet, dann sitzen wir mit Jakob im gleichen Boot. Denn die Antwort auf "Wer bist du, Gott?" ist manchmal gesegnet zu werden. Ich möchte uns zum Abschluss also dieses Bild mit dem Perspektivwechsel mitgeben. Mit welcher Perspektive gehst du durchs Leben? Wage ich mich mit Gottes Hilfe an die wunden Punkte und bitte ich ihn, dass er mir die Wunderpunkte in meinem Leben zeigt? Aus Jakobs Geschichte lernen wir, wir dürfen mit Gott ringen und er segnet uns. Amen.